Ja, wir wollen uns stellen unter einen Abschnitt aus Lukas 10, die Verse 21 bis 24. Ich lese aber schon ab Vers 17. Der eigentliche Abschnitt ist Lukas 10, die Verse 21 bis 24. Und wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen: Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Zu derselben Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Und zu den Jüngern gewandt, sagte er: Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, weiß niemand als nur der Sohn, und wem der Sohn es offenbaren will. Und er wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach: Glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschen zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Liebe Gemeinde, das Thema für heute Abend lautet: Jesus jubelt. Die Parallelstelle ist in Matthäus 11, aber unsere Hauptstelle ist jetzt hier in Lukas. Ich mache noch ganz kurz eine kurze Wiederholung, was wir bis jetzt hatten. Vor 2 Wochen, da hatten wir das Jahr, dass Jesus die 70 Jünger ausgesandt hatte. Und wir haben gehört, der Auftrag war ziemlich schwer. Jesus hatte gesagt: Die Ernte ist groß, aber es sind nur wenig Arbeiter. Darum fleht den Herrn der Ernte an, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und dann hatte Jesus noch gesagt: Ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Also es ist nicht nur eine schwere, anstrengende Arbeit, sondern auch eine gefährliche Arbeit. Und dann hatte Jesus noch gesagt: Ihr sollt nichts mitnehmen und ihr müsst mit Ablehnung rechnen. Und jetzt hier in Vers 17, und Lars ist schon letzten Freitag darauf eingegangen: Da kehrten die 70 mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Also sie kamen nicht zurück und haben gesagt: Ja, so schlimm war die Arbeit auch wieder nicht, wir haben das jetzt irgendwie überstanden, sondern sie haben sich gefreut. Sie kehrten zurück mit Freuden. Und dann Vers 18, Jesus sprach zu ihnen: Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ja, das hatten wir beim letzten Mal und jetzt kommt unser Abschnitt. Und ich möchte mit einem Zitat anfangen von einer Predigt von Peter Schild. Der hat über diesen Abschnitt gepredigt. Und dann habe ich das abgeschrieben und dachte mir, ach, ich zitiere ihn jetzt einfach mal. Zitat Anfang: Dieser Text ist so reichhaltig, so herrlich, wie eine üppig überfüllte Schatztruhe, wo du eine Kostbarkeit nach der nächsten herausholst. Und bei jedem Stück, bei jedem Juwel könnte man Stunden um Stunden damit verbringen, es einfach zu bewundern oder es zu bestaunen. So viel Schönheit, so viel Reichtum steckt hier in diesem Text. Ja, dann wollen wir mal schauen, was wir heute finden. Und wir kommen jetzt gleich mal zur Freude. Ich zitiere ihn jetzt gleich nochmal. Zitat Anfang: Dies ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo wir lesen, dass Jesus jubelte. Auch deshalb ist diese Stelle überaus kostbar und unvergleichlich. Wir haben mehrfach die Aussage in der Schrift, dass Jesus weinte, aber nur ein einziges Mal, dass er jubelte. Das Wort, was hier für Jubeln gebraucht wird, ist ein sehr starkes Wort. Es ist weitaus stärker als das Wort, was Jesus benutzte, als er zu seinen Jüngern sagte, dass sie sich freuen sollen. Denn dieses Wort jubeln meint eine überschwängliche Verzückung vor Freude, eine solche Begeisterung, dass man hüpft vor Freude, eine solche Fülle von Freude, dass man sagen könnte, ich kann platzen vor Freude. Was wir hier sehen, ist die reinste Freude, die die Welt je gesehen hat. Denn hier ist der Heilige, der Sündlose, der Sohn Gottes. Es ist pure, reine, himmlische, heilige, vollkommene Freude im Überfluss. Es ist keine sündige, irdische, rein menschliche Freude. Es war eine heilige, geistliche Freude. Denn wir lesen in Vers 21, zu derselben Stunde jubelte Jesus im Geist. Zitat Ende. Ich möchte kurz noch auf den Geist eingehen. Es gibt zwei Auslegungen dazu. Die einen sagen, das heißt, damit ist der Geist Jesu gemeint. Und die anderen Ausleger sagen, es ist der Heilige Geist. Wenn man vom Letzteren ausgeht, dann hat man einen sehr tiefen Einblick in die Dreieinigkeit. Dann freut sich der Sohn im Geist und preist den Vater. Ich werde aber jetzt nicht weiter auf den Geist eingehen, deswegen werde ich die Frage jetzt einfach offen lassen. Und wir wollen uns die Frage stellen, worüber freut sich Jesus eigentlich? Und dazu lesen wir jetzt nochmal diesen Abschnitt, Vers 21. Worüber freut sich Jesus eigentlich? Zu derselben Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Die Frage ist jetzt, was meint er mit dies? Das ist jetzt das entscheidende Wort. Was heißt das? Wir lesen weiter, Vers 21. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Und zu den Jüngern gewandt, sagte er, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, weiß niemand als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbaren will. Es geht also um die Frage, wer ist eigentlich der Sohn? Das heißt, wer ist Jesus und wer ist der Vater? Wir haben das schon mal gehört, dass Jesus seine Jünger gefragt hat. Das hatten wir Matthäus 11 zum Beispiel. Da hat Jesus seine Jünger gefragt, ja, für wen halten mich die Leute? Und dann haben die gesagt, ja, das ist ganz unterschiedlich. Manche halten dich für Johannes den Täufer, manche für Elia, manche für Jeremia, manche für einen Propheten. Und dann sagt Jesus, für wen haltet ihr mich? Und dann sagt Simon Petrus ganz bekannt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortet dann, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wieso glückselig? Also wieso ist jetzt der Simon glückselig? Wieso sind jetzt die Jünger glückselig, wenn sie das jetzt erkennen dürfen? Warum soll das eigentlich so wichtig sein? Was interessiert mich das jetzt? Was hat das mit meinem Alltag zu tun? Was hat das mit deinem Alltag zu tun? Warum sollen wir uns jetzt hiermit beschäftigen, mit dieser Frage? Nun, bei dieser Frage geht es um alles, weil es eine der wichtigsten Fragen ist, die es gibt. Denn an dieser Frage entscheidet sich, wo ich und wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Entweder in der ewigen, wunderbaren Herrlichkeit, wo es kein Leid und keine Tränen mehr geben wird, oder in der ewigen, schrecklichen Verdammnis, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Wir sehen das zum Beispiel in 1. Johannes 5, Abvers 10. Da heißt es, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Oder denken wir an Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber an den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und was heißt das jetzt, an den Sohn zu glauben? Das heißt, an ihn zu glauben, so wie er wirklich ist. Wir sehen das beispielsweise in Johannes 10, Vers 30. Da hat Jesus mal zu den Juden gesagt, ich und der Vater sind eins. Und dann sind die komplett durchgedreht. Dann wollten sie ihn steinigen. Und dann hat Jesus gesagt, wieso wollt ihr mich steinigen? Viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Und welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Und die Juden haben gesagt, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Jesus hat nicht einfach nur behauptet, ein Mensch zu sein oder ein Prophet zu sein, sondern er behauptete, Gott zu sein. Und das ist natürlich der höchste Anspruch, den es gibt. Wenn aber Jesus wirklich Gott ist, dann ist er vollkommen. Und dann gebührt ihm auch vollkommener Gehorsam. Das heißt, wenn du Jesus als Gott anerkennst, dann willst du ihm auch vollkommen gehorsam sein. Zumindest willst du das. Das heißt natürlich nicht, dass wir die Vollkommenheit erreichen können, aber dann wollen wir ihm gehorsam sein. Ludwig Rühle hat letzten Sonntag, ich glaube, fast jeder von uns war da, letzten Sonntag in einer Predigt darauf hingewiesen, dass sich viele Christen im Staat sehr gewissenhaft unterordnen. Und da hat Ludwig gesagt, wenn euch Unterordnung so wichtig ist, dann ordnet euch doch mal den Ältesten unter. Und ich möchte hinzufügen, wenn euch Unterordnung so wichtig ist, dann ordnet euch doch mal Gott unter. Und das ist ein Problem, dass viele Christen mehr Respekt haben vor den Menschen oft als vor Gott. Ich nehme jetzt ein Beispiel. Gott sagt zum Beispiel, ihr sollt singen. Beispielsweise Psalm 47. Der Staat sagt, ihr sollt nicht singen. Also wir haben einen Konflikt, einen Gegensatz. In Apostelgeschichte 5, Vers 29 heißt es, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und was machen viele Gemeinden? Sie singen nicht. Sie gehorchen den Menschen mehr als Gott. Warum? Weil sie ein falsches Bild von Gott haben. Weil sie Gott nicht wirklich als Gott anerkennen, sondern davon ausgehen, dass noch irgendjemand über Gott steht. In diesem Fall dann der Staat. Und deswegen ist es so wirklich so wichtig, dass wir erkennen, wer Gott wirklich ist, wer Jesus wirklich ist, wer der Vater wirklich ist, wer der Sohn wirklich ist. Aber wenn das jetzt so unfassbar wichtig ist, wenn das heilsentscheidend ist, wenn das über Himmel und Hölle entscheidet, wenn das über Herrlichkeit und Verdammnis entscheidet, warum um alles in der Welt freut sich Jesus eigentlich? Warum jubelt er eigentlich? Vers 21. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen hast. Der Vater hält etwas versteckt, er hält etwas geheim. Und das ist hier ein aktives Verb, du hast es verborgen. Gott, der Vater, lässt bestimmte Menschen etwas nicht erkennen. Aber warum freut sich Jesus darüber? Was soll denn daran jetzt so großartig sein? Jesus sagt nicht, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies nicht nur den Weisen und Klugen offenbart hast, sondern auch den Unmündigen. Nein, er sagt, du hast es den Weisen und Klugen verborgen. Aber das ist doch total schlimm, oder? Ist das nicht traurig? Ist das nicht furchtbar? Warum freut er sich darüber? Vers 21 dann sagt er, ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Also er sagt, okay, du hast es so gewollt, aber was soll daran denn gut sein? Verstehst du das Problem? Wenn denen das verborgen ist, die nicht erkennen, wer Jesus wirklich ist, ja, dann gehen die doch am Ende verloren. Und das ist doch das Schlimmste, was es gibt. Was ist das hier für ein Grund zur Freude? Und dann kann man sagen, ja, das ist einfach so, diese Klugen und Weisen, die waren sehr, sehr stolz. Die waren sehr arrogant und deswegen hat Gott ihnen das verborgen. Zum Beispiel lesen wir das in Jakobus 4, Vers 6. Gott widersteht den Hochmütigen und den Demütigen gibt er Gnade. Also diese klugen und Weisen, die waren stolz, die haben sich fast darauf eingebildet und deswegen hat Gott ihnen das verborgen. Und die Unmündigen, die waren demütig und deswegen hat Gott ihnen das offenbart. Aber dann ist natürlich die Frage, okay, aber wo kommt denn jetzt die Demut her? Wie wird man denn demütig? Muss man sich da irgendwie anstrengen? Muss man das durch eigene Kraft irgendwie erreichen, durch eigene Leistung, durch eigene Werke? Muss ich dann ganz viel kämpfen, dass ich dann irgendwann so richtig, richtig demütig werde? Wenn ich das dann geschafft habe, darf ich dann sagen, yo, jetzt bin ich besser als diese arroganten, eingebildeten Pharisäer? Darf ich dann beten, Herr, ich danke dir, dass ich so demütig bin, dass ich nicht so arrogant bin wie dieser Pharisäer? Aber dann wäre ich natürlich auch wieder arrogant. Also wie wird man demütig? Meine Antwort lautet, ja natürlich durch Gnade allein. Demütig wird man nur, wenn Gott das schenkt. Aber warum hat Gott dann den Weisen und Klugen keine Demut geschenkt? Das hätte er doch machen können. Warum hat Gott das nicht einfach so gemacht, dass alle Menschen total demütig sind, alle Menschen erkennen ihr Elend, erkennen ihre Sünden und dann sagt er, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels, dass du das allen Menschen offenbart hast. Halleluja. Warum macht Jesus das nicht? Und dazu müssen wir ein bisschen ausholen und gucken uns jetzt eine sehr berühmte Stelle an. Die ist nicht so beliebt bei manchen Christen und manchen Gemeinden, aber es ist das Wort Gottes, deswegen können wir uns das ruhig anschauen. Und das ist die berühmte, berüchtigte Stelle Römer 9. Könnt ihr gerne aufschlagen. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen, dass wir den Zusammenhang hinkriegen. Ich fange jetzt einfach an ab Vers 1 und was uns dann interessiert, ist so ab Vers 10. Also ich fange jetzt einfach mal ab Vers 1 an. Römer 9 ab Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. Also das schreibt Paulus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit von unablässigem Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein oder verflucht zu sein. Für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn das ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Und jetzt kommt's. Vers 10. Und nicht allein dies, sondern auch als Rebekka von ein und denselben, von unserem Vater Isaak, schwanger war. Und als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenen, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Das ist krass, oder? Die Kinder waren noch nicht mal geboren, sie hatten weder Gutes noch Böses getan und Gott hat den einen geliebt und den anderen gehasst. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das finden würdet bei Eltern, wenn die Eltern sagen, die Frau ist schwanger, erwartet Zwillinge und das eine Kind, das lieben wir und das andere Kind hassen wir. Würden wir sagen, dass das gute Eltern sind, dass das liebevoll ist, dass das gerecht ist? Und Paulus stellt dann ja auch die Frage in Vers 14, was sollen wir nun sagen, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Die Antwort lautet ja, natürlich ist das ungerecht, das kann man ja nicht ernsthaft als gerecht bezeichnen. Und dann sagt er, das sei Ferne. Und fragt sich, hä, was, wieso, das ist doch ungerecht, das sei Ferne? Und dann sagt er weiter, denn zu Mose spricht er, also Gott spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wem ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Was ist das denn für eine Antwort? Das heißt also, Gott macht das einfach so, wie er will, einfach so, wem ist Gott gnädig, ja, wem er halt gnädig ist, Punkt. Das ist die Antwort. Und dann Vers 16, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Okay? Also, wir haben hier einen Gegensatz. Auf der einen Seite nicht, auf der anderen Seite sondern. Es liegt nicht an unserem Wollen, nicht an unserem Willen. Daran liegt es nicht. Man fragt sich, okay, an was liegt es denn dann? Paulus schreibt, sondern stattdessen an Gottes Erbarmen. Herr Paulus hätte ja schreiben können, ja, so liegt es eben nicht nur an jemandes Wollen oder Laufen, sondern auch an Gottes Erbarmen. Hätte doch schreiben können, naja, der Wille des Menschen reicht nicht aus, Gott muss uns helfen, weil wir Menschen, wir sind klein, schwach und hilflos und wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. Wir sind so klein und schwach und wir sind auf Gott angewiesen und wenn Gott uns hilft, dann können wir das schaffen. Das schreibt er aber nicht. Er schreibt, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Es liegt nicht an unserem Willen zu 0%, sondern an Gott allein. Dann sagt der Vers 17, denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündet werde auf der ganzen Erde. Gott hat den Pharao deswegen gemacht, um seine Macht zu zeigen. Du kannst das mal zu Hause nachlesen, 2. Mose ab Vers 3. Da merkt man, dass Gott den Pharao zuerst verstockt hat. Also Gott hat wirklich angefangen. Gott hat angefangen, den Pharao zu verstocken. Dann hat der Pharao sich verstockt und Gott hat ihn verstockt. Aber Gott hat angefangen. Kannst du zu Hause mal lesen? Warum jetzt nicht lesen? Vers 18. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt, wen er will. Und jetzt stellt sich die Frage, und Paulus sagt das dann wirklich, also was man sich dann für eine Frage stellen würde, es ist dann wirklich Vers 19. Nun willst du mich fragen, warum um alles in der Welt tadelt er dann noch? Denn wer kann denn seinen Willen widerstehen? Also der Punkt ist, wenn Gott manche Menschen verstockt und manche Menschen nicht, wenn er sich über manche Menschen erbarmt, über manche Menschen nicht, ja, was soll das Ganze denn dann noch? Warum soll dann Gott noch Menschen zur Verantwortung ziehen? Was hat das denn für einen Sinn? Und dann Vers 21, oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Der Töpfer ist Gott, der Ton ist der Mensch. Und was sind jetzt diese Gefäße zur Ehre und zur Unehre? Vers 22, schau rein, Vers 22. Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Mit dem Verderben meint er die Hölle und mit der Herrlichkeit meint er den Himmel. Das heißt, die Gefäße der Ehre, behauptet Paulus hier, das sind Menschen, die in den Himmel kommen und die Gefäße des Zornes oder der Unehre sind Menschen, die in die Hölle kommen. Und jetzt nochmal Vers 19. Warum tadelt er denn dann noch überhaupt irgendeinen Menschen? Denn wer kann denn seinen Willen widerstehen? Natürlich kann niemand den Willen Gottes widerstehen, weil Gott stark ist. Gott ist am stärksten. Niemand ist stärker als Gott. Wenn Gott etwas will, ja, dann kannst du natürlich nichts gegen machen, weil er schließlich Gott ist. Ja, also wenn Gott will, dass die Gefäße des Zornes zum Verderben zugerichtet sind, in die Hölle kommen, ja, dann wird es passieren. Was willst du denn dann machen? Warum tadelt Gott denn dann noch? Was ist denn der Sinn dahinter? Und jetzt würde man denken, dass Paulus dann sagen würde, oh nein, das sei ferne. Keineswegs, so ist Gott nicht. Aber er sagt, Vers 20, ja, oh Mensch, wer bist du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Also Paulus sagt, weißt du was? Gott kann machen, was er will. Und Gott tut auch, was er will. Und er muss dich nicht, mich nicht, um Erlaubnis fragen. Was ist das für eine Wahnvorstellung, dass Gott jetzt mit dir diskutieren müsste? Was ist das für eine Wahnvorstellung, dass du Gott Vorschriften machen könntest? Was ist das für eine Wahnvorstellung, dass Gott dich vorher fragen muss? Was ist das für ein Wahn? Was ist das für eine Arroganz? Weißt du eigentlich, wer Gott ist? Gott hätte dich in die Hölle schmeißen können. Das hätte Gott machen können. Hättest du sagen können, nee, das finde ich jetzt aber nicht gut, aber Gott hätte das machen können, weil er Gott ist. Dass Gott Gott ist, heißt, dass er alles weiß und dass er alles kann und dass er alles in seiner Hand hält. Und zwar alles. Also alles. Auch die Hölle hat alles in seiner Hand. Und Jesus freut sich jetzt darüber, dass sein Vater den Weisen und Klugen etwas verborgen hat und nicht irgendetwas, sondern das, wer Jesus wirklich ist. Warum freut sich Jesus jetzt darüber? Warum freut er sich darüber? Warum jubelt er darüber? Weil er mit seinem Vater vollkommen im Einklang ist. Der Vater und der Sohn sind sich vollkommen einig. Sie haben keine Meinungsunterschiede, wie wir das manchmal hier haben. Sie sind sich völlig einig. Sie stimmen 100% überein. Und deswegen freut sich der Sohn auch an allem, was der Vater tut. Wenn wir in den Himmel kommen, dann werden wir das auch machen. Dann werden wir Gott loben ohne Zweifel, ohne Sünde, ohne Trauer. Und dann werden wir verstehen, dass Gott alles richtig gemacht hat in unserem Leben. Dann werden wir das glauben können. Aber jetzt noch hier auf dieser Erde zweifeln wir oft an dem, was Gott tut. Und bei Jesus war es eben jetzt schon der Fall. Jesus freut sich am Vater, an allem, was der Vater tut. Und er freut sich eben auch darüber, nicht nur in Anführungsstrichen, dass der Vater das den Klugen und Unmündigen verborgen hat, sondern eben auch, dass er das den Unmündigen offenbart hat. Und jetzt ist eben die Frage, wer sind denn diese Unmündigen? Was heißt das denn, unmündig zu sein? Wir erinnern uns in Lukas 9, da ging es um die Frage, da haben sich die Jünger gestritten, wer ist jetzt der Größte unter uns? Und dann hat Jesus ein Kind genommen, hat ihn das als Vorbild dargestellt und hat Jesus gesagt, wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Geringste ist unter euch allen, der wird groß sein. Es geht also um Demut. Und wir finden das auch in diesem bekannten Gleichnis in Lukas 18, das könnt ihr mal aufschlagen, Lukas 18, Abvers 9, da sieht man sehr anschaulich, was es heißt, unmündig zu sein. Also was Jesus darunter versteht. Ein ganz berühmtes Gleichnis, Lukas 18, Abvers 9. Er, Jesus, sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachten, dieses Gleichnis. Es gingen aber zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Damals war das so, dass die Pharisäer sehr angesehen waren und die Zöllner waren sehr unbeliebt. Also die Pharisäer waren sehr, sehr, sehr angesehen. Dann Vers 11. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Die Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und dann sagt Jesus, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, also der Zöllner, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und das meint Jesus mit den Unmündigen. Das sind Leute, die ihre eigene Niedrigkeit, ihre eigene Schwachheit, ihre eigene Sünde erkennen. Und ausgerechnet solchen Leuten hat sich Gott offenbart. Und das aus Gnade, man sieht das sogar an den Jüngern von Jesus, da haben wir einen Matthäus, der war dann auch ein Zöllner, interessanterweise. Wir haben den Simon, ein Zelot, würde man heute wahrscheinlich sagen, so ein Terrorist oder so. Und dann waren halt einfache Fischer, das waren so seine Jünger. Also sehr einfache Leute. Aber das ist eben die Gnade. Gott überbarmt sich, über wen er sich erbarmt. Und wenn sich Gott erbarmt, wenn sich Gott über dich erbarmt, dann ist das Gnade. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass Gnade nicht selbstverständlich ist. Das ist kein Recht, was wir vor Gott einfordern können. Es ist nicht so, dass Gott uns gnädig sein muss. Aber Gott ist uns gnädig, wenn er es will. Und auch darüber freut sich Jesus. Er jubelt darüber. Und jetzt wieder in unserem Abschnitt in Lukas 10 schauen wir uns jetzt Vers 22 an. Lukas 10, 22. Und zu den Jüngern gewandt, sagte er, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Sohn ist, weiß niemand, als nur der Sohn. Und wem der Sohn es offenbaren will. Also Jesus sagt, den Sohn, den kann man nicht von sich aus erkennen. Wir können nicht von uns aus erkennen, wer Jesus wirklich ist. Wir können diese Schöpfung sehen, das haben wir ja in Römer 1. Wir können uns den Sternenhimmel anschauen, wir können uns die Natur anschauen, wir können staunen über die Schöpfung und dann sagen, wow, das kann doch kein Zufall sein, das muss doch ein Gott erschaffen haben. Das kann schon passieren, wenn man diese Natur sieht. Aber zu erkennen, wer Jesus wirklich ist, wenn man das wirklich erkennt, dann ist das Gnade. Das kann man nicht aus eigener Kraft. Und jetzt schau mal, was Jesus hier für eine unfassbare Aussage macht in Vers 22. Alles, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, weiß niemand, als nur der Sohn, um wem der Sohn es offenbaren will. Also dem Sohn ist alles übergeben. Er hat alle Macht, alle Vollmacht über den Himmel und über die Erde. Und was tut er? Was will er tun? Er will Menschen seinen Vater offenbaren und das ist sein souveräner Wille. Er ist der Herrscher über Himmel und Erde und er entscheidet, wem er es offenbaren will. Und das sehen wir auch sehr schön in Johannes 17, in diesem wunderbaren Gebet. Könnt ihr auch mal aufschlagen, Johannes 17. Da betet Jesus zum Vater, ab Vers 2, du hast, Johannes 17, Johannes 17, ab Vers 2. Du hast deinem Sohn Vollmacht gegeben über alles Fleisch, also über alle Menschen. Wozu? Dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht. Wem? Wem hat er es offenbar gemacht? Die du mir aus der Welt gegeben hast. Und dann heißt es weiter in Vers 25, gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht. Die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Also ich war bei Vers 25 in Johannes 17. Genau, 25 und 26. Ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und nicht in ihnen. Also dem Vater gefällt es, diese Erkenntnis manchen Menschen zu verbergen und manchen Menschen das zu zeigen, was die Geheimnisse Gottes sind, wer Jesus wirklich ist, wer der Sohn ist und wer der Vater ist. Und dass Jesus der Mittler ist, der große Mittler ist, finden wir in 1. Timotheus 2, Vers 5. Da heißt es, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Er ist der Mittler. Er hat alles in der Hand. Er kann Gnade austeilen, wem er will. Und ihm ist auch das Gericht übergeben. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Und er hat alle Macht, alle Vollmacht. Und die Vollmacht, die Erkenntnis vom Vater zu schenken. Was das jetzt für uns heißt, für die Gemeinde, das finden wir sehr schön im 1. Korintherbrief, im 1. Kapitel, ab Vers 26, das könnt ihr auch nochmal aufschlagen, 1. Korinther, gleich das 1. Kapitel. Es ist interessant, was da so über die Gemeinde gesagt wird. 1. Korinther 1, ab Vers 26, da wird so ein bisschen die Gemeinde beschrieben. Und dass die Korinthern, die ja doch ziemlich stolz waren, da schreibt Paulus, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise, da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Warum hat Gott das so gemacht? Vers 29. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Also damit es keinen Grund gibt, stolz zu sein, sich was einzubilden. Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Jesus freut sich darüber, dass Gott Menschen das Heil schenkt von Menschen, die eigentlich nichts sind, also die nichts gelten in dieser Gesellschaft, aber die bereit sind, sich selbst zu demütigen. Gehen wir nochmal zu unserem Abschnitt jetzt in Lukas 10. Lukas 10, Abvers 23. Lukas 10, 23. Und er, Jesus, er wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach: Glückselig. Glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Ihr seid glückselig, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Das heißt, Gottes Segen in all seiner Fülle gehört euch. Euch gehört das Himmelreich. Ihr werdet von Gott heimgeführt. Und wie eng die Beziehung ist zwischen dem Vater und dem Sohn, das finden wir auch in Johannes 14. Das könnt ihr auch nochmal aufschlagen. Johannes 14. Johannes 14, Abvers 1. Johannes 14, Abvers 1. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und kennt den Weg. Und dann sagt Thomas, Vers 5, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg kennen? Und dann sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater. So genügt es uns. Und Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch. Und du hast es noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Ja, was für ein Vorrecht, wenn Gott das Menschen deutlich macht, wenn Gott Menschen das offenbart. Aber jetzt ist die Frage, und ich komme damit zum Schluss, die Frage ist, okay, aber woher weiß ich denn jetzt eigentlich, dass ich zu den Unmündigen gehöre und nicht zu den Weisen, den Klugen, den Hochmütigen? Woher weiß ich das eigentlich? Wie kann ich da eigentlich sicher sein? Und um das herauszufinden, schauen wir uns jetzt die Parallelstelle zum Schluss an. Matthäus 11 ist das nämlich. Da schreibt er dasselbe wie eben Lukas, aber am Ende kommt etwas, was Lukas nicht geschrieben hat. Deswegen schauen wir uns die an. Matthäus 11. Matthäus 11, ab Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchen der Sohn es offenbaren will. Und jetzt kommt's, Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr, und jetzt sagt er nicht, kommt einfach her zu mir alle, Punkt, sondern kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, das ist diese Demut, selbst zu erkennen, ich bin mühselig, ich bin beladen, ich kann nichts tun und komme dann zu Christus und glaube an ihn und unterwerfe mich ihm. Jesus hat mal gesagt in Matthäus 9, Vers 12, Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Schwachen. Weil die Pharisäer haben mal gesagt, Jesus, was soll das eigentlich? Warum gehst du eigentlich immer zu den Zöllnern? Die sind doch so verdorben, die sind doch so gottlos. Und dann sagt Jesus, genau deswegen gehe ich zu ihnen. Denn nicht die Leute, die gesund sind, nicht die stark sind, die brauchen den Arzt nicht. Sondern die Leute, die schwach sind, die krank sind, aber vor allen Dingen auch, die erkennen, dass sie krank und schwach sind. Und um das überhaupt zu erkennen, wie schwach und wie hilflos und wie klein man ist, selbst das ist wieder Gnade und selbst das muss uns Gott schenken. Möge Gott es auch bei uns schenken, wie hilflos wir sind, damit wir erkennen, dass das Evangelium nicht die beste Hoffnung ist, nicht die größte Hoffnung ist, nicht die schönste Hoffnung ist, sondern dass es die einzige Hoffnung ist, die es gibt und der einzige Trost ist, den es gibt. Als ich meinen Bruder besucht habe in Halle, in Sachsen-Anhalt, da haben wir einen Mann kennengelernt, der war sehr gesellschaftskritisch und der hat sehr viel kritisiert, der hat die Regierung kritisiert und was heute alles so schief läuft. Und irgendwann hat mein Bruder dann zu ihm gesagt, haben Sie eigentlich irgendeine Hoffnung? Haben Sie noch irgendeine Hoffnung? Da hat der Mann gesagt, nein, ich habe keine Hoffnung. Wenn du nicht an das Evangelium glaubst, dann gibt es auch keine Hoffnung. Weil das Evangelium die einzige Hoffnung ist. Möge Gott schenken, dass wir das alle erkennen, dass wir uns ihm völlig unterwerfen, danach streben, ihm in allem gehorsam zu sein und dass wir uns dann auch so freuen können, wie Jesus gefreut hat. Und Gott helfe uns dabei. Amen.